Mein Name ist Katja Stähli und du bist mitten in meinem Podcast 40 und fabelhaft. 40 werden ist ein Abenteuer, denn das Beste liegt noch vor uns.
Ich habe am Freitag in meiner letzten Mini-Folge, in dieser Mini-Teaser-Folge, so eine Info droppen lassen, dass ich die Kündigung geschrieben habe auf einer Raststätte für Arbeitgeber und für meine Wohnung. Und wohlverstanden, dass ohne überhaupt irgendwelche Ideen davon zu haben, wie es danach weiterging. Also ich wusste knapp noch, dass ich danach in die Schweiz weiterfahren würde, aber was danach war, war für mich irgendwie gefühlt auf einem anderen Blatt geschrieben. Und mit was für einem Mut ich das gemacht habe, weiß ich heute auch immer nicht. Ich erinnere mich wahnsinnig gerne an diesen Moment, weil er einfach so ein geballter Ladung Glück vollgepackt ist. Und ich liebe diese Erinnerung. Aber ich kann auch eigentlich nur dazu sagen, dass ich denke, das muss irgendwie so eine ganz spirituelle Erfahrung gewesen sein in diesem Moment. Denn ich kann mir nicht vorstellen, mit rationalen Gründen, wie ich es geschafft habe, diesen Schritt zu gehen. Besonders wenn du jetzt mein Leben kennst, was davor passiert ist und in was für ein festgefahrenes Konstrukt ich mich bewegt habe. Und das dann einfach mal so schüttel, Kündigung schreiben. Das war ein Moment des Erwachens. Aber nicht so ein spirituelles Erwachen, dass man plötzlich so merkt, oh, zwischen Himmel und Erde, sondern das war eher wie so ein Auftauchen nach einem langen Tauchgang. Wenn du schon gar keine Luft mehr hast und du versuchst es noch so mit letzter Kraft an die Wasseroberfläche und dann brichst du da durch und machst den Mund auf und es strömt Luft in deine Lungen und du bist auf einmal wieder lebendig. Du hast wieder Puls in deinem Körper. Und ich habe auf dieser Raststätte diese Vision von mir ganz klar gesehen. Ich habe aber nicht nur die Vision gesehen, zu der werde ich dir gleich noch mal ein paar mehr Informationen geben, sondern ich habe auch gesehen, woher ich komme. Und dass ich mir irgendwie, glaube ich, nicht erlaubt habe, das Leben zu genießen. Ich glaube, dass ich so ein Ding am Laufen hatte damals, wo ich dachte, ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein. Und wenn wir solche Glaubenskonstrukte haben, dann haben die einfach eine Riesenmacht. Und die verstecken sich da so irgendwo im Keller hinter einer Kiste. Und wenn du eben nicht weißt, dass der hinter der Kiste schlummert, ja, dann weißt du auch nicht, warum dein Leben so verläuft, wie es verläuft. Nämlich eben in diesem Autopiloten. Einfach stur auf Automatik schalten und die Dinge immer gleich zu machen. Und für mich war dieser Moment auf dieser Raststätte so ein Moment, wo ich Stopp drücken konnte. Das war mega. In unserem Elternhaus war es so, dass Geld an oberster Stelle der Hierarchie war. Wir haben wunderbar gelebt. Wir waren locker 3 Monate im Jahr im Urlaub. Wir haben Wohnmobil gehabt, wir haben Autos gehabt, diese Hütte gehabt. Mein Vater war erfolgreich, meine Mutter war erfolgreich. Und trotzdem gab es immer diesen unterschwelligen Ton, dass es ist nicht genug da. Wir müssen kalkulieren, wir müssen arbeiten, wir müssen hart arbeiten. Wir müssen gucken, dass wir alles hinkriegen, wir müssen Geld sparen. Und ja, da müssen wir auch aufpassen. Und trotzdem war aber immer alles möglich. Also ich kann mich nicht an eine einzige finanzielle Limitierung erinnern. Ich habe sie aber auch nie in Leichtigkeit erlebt. Eine ganz witzige Kombination. Und lustig ist auch, fällt mir gerade jetzt auf, wo ich dir das erzähle, witzig, schön. Das ist heute auch oft noch so. Es gibt keine finanzielle Limitierung und trotzdem ist es schwer, es in Leichtigkeit zu genießen, weil immer dieses Erlernte, es ist nicht genug da. Irgendwie noch so, weißt du, wie so in der Ecke steht so einer, sagt, ist nicht genug da. Das ist ganz witzig, so bin ich groß geworden. Und das hat natürlich seinen Impact. Nicht genug zu haben, das ist wie so ein Feldwebel, der alle antreibt jeden Tag und jede Entscheidung mit beeinflusst. Meine Mama war Lehrerin, leidenschaftliche Lehrerin. Und sie hat Kinder mit speziellen Bedürfnissen unterrichtet. Und das hat sie wahnsinnig gerne gemacht und sicher auch unglaublich gut gemacht. Und das hat wie so eine Art Erwartungshaltung in den Raum gestellt. Das ist so der einzige Job, da bist du jemand, da verdienst du Geld, da bist du unabhängig, da bist du abgesichert. Und Kind, du wirst jetzt auch Lehrerin. Mit diesem Gedankengang, den ich da hatte, es ist zwar alles da, ne? Es ist genug Geld da, und trotzdem ist es nicht genug, in diese Diskrepanz hinein zu geraten. Die hat sich dann für mich schon fast so angefühlt, als gäbe es gar keine andere Lösung, außer Lehrer zu werden. Denn das ist der Job, wo du dem aus dem Weg gehen kannst. Und so bin ich Lehrerin geworden. Und hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich was ganz anderes gemacht. Ich habe am Freitag angemerkt, dass ich wahrscheinlich Floristin geworden wäre. Ich wollte immer im Reisebüro arbeiten. Und ich hatte einen ungebändigten Hunger nach Wissen, nach geschichtlichem Wissen. Ich fand Archäologie wahnsinnig spannend, Ägyptologie, Gott, heute noch. Wenn es nach mir ging, ich würde schon längst irgendwo einen Wüstenboden bepinseln, mit so einem Pinsel einen Tempel ausgraben, wäre mega. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ich ziehe mir immer alles aus dem Internet. Wenn du wüsstest, ich liebe dieses ganze Archäologie-Thema. Ich kann stundenlang mich belesen und Sachen gucken und so. Das weiß immer niemand, aber das ist so mein kleines Hobby, was ich habe. So, du siehst, also es hätte genug Ideen gegeben, was man hätte machen können, außer einfach so plump Lehrer werden. Und ich habe gar nichts gegen diesen Job. Das war eine tolle Erfahrung. Ich habe super viel gelernt. Ich bin super dankbar, dass ich diesen Job machen konnte. Ich habe natürlich gutes Geld verdient. Ich war mega abgesichert, zu jungen Jahren schon. Lehrer ist ein toller Job. Aber Lehrer ist auch ein Job, wo du super viel gibst. Du bist die ganze Zeit am Geben, Geben, Geben. Und ich glaube, das kann man wunderbar machen, wenn man aus den Vollen schöpfen kann, wenn man ein volles Gefäß hat, aus dem man schöpfen kann. Aber mein Gefäß war nicht voll. Ich habe ja gelernt als Kind, es ist nicht genug da. Und wenn man aus einem leeren Gefäß heraus versucht, etwas zu schöpfen, was nicht da ist, dann versucht man ja auch immer auf irgendeine Art und Weise sich zu bereichern. Weil man fühlt ja die Leere, die tut aber weh, also versucht man da Dinge reinzumachen. Und ich habe da Sachen reingemacht, Tätigkeiten. Ich habe mich damit beschäftigt, mich zu beschäftigen. Ich habe mir allerhand Sachen ausgedacht. Ich habe eine Gesangsausbildung gemacht, habe ich mir eine Band gesucht, dann habe ich eine Jazzband gehabt. So, dann haben wir Auftritte gehabt. Super. Dann war ich super beschäftigt damit, Sängerin zu sein. Dann habe ich irgendwann die Idee gehabt, ich möchte Tänzerin werden. Super geile Idee. Dann habe ich Tanzschule angerufen und gesagt, so, ich möchte jetzt Tänzerin werden. Ich hätte jetzt gerne einen richtigen Tanzpartner. Ich will das richtig lernen, gleich sofort, weil ich möchte auf die Bühne. Okay. So, ein halbes Jahr später habe ich auf der Bühne gestanden. Ich habe mir immer, und ich möchte das noch anmerken, ich habe dann meine Samstagabende damit verbracht, YouTube-Videos mir reinzuziehen und Bewegungsabläufe einzutrainieren, um dieses Ziel zu verfolgen, um da auf die Bühne gehen zu können. Und natürlich sieht das von außen total cool aus und boah, ja, und da macht ihr so eine und da hat ihr noch eine Band und dann geht ihr auf die Bühne. Das war's auch. Das war großartig, es war eine wundervolle Erfahrung. Aber es kam nicht aus der Leichtigkeit, sondern es kam aus dem Punkt heraus zu sagen, ich muss mich an allem festhalten, was ich festhalten kann. Ich muss diese Leere mit etwas füllen, was mich so beschäftigt, dass ich die Leere nicht mehr spüre. Und wenn wir permanent über diese Grenzen hinweggehen, über dieses Ich fühle mich nicht mehr, wenn wir da immer wieder drüber hinweggehen, dann können wir uns auch irgendwie nicht mehr spüren. Und dann kommen wir an Punkte, wo wir immer noch mehr tun für andere und dabei zugrunde gehen. Und diese Beschäftigungstherapie, die ich da den lieben langen Tag gemacht habe, die ist dann so eskaliert, dass ich irgendwann der Meinung war, es ist eine super geile Idee, mir einen Hund zu holen. Eine französische Bulldog, ein Einzelbaby. Und sie war ein kleiner Höllenhund. Ich habe sie geliebt. Sie war ein Höllenhund. Sie ist nämlich erste Amtshandlung in meine Wohnung reingerannt, aufs Bett drauf und hat da erstmal Pipi gemacht, auf meinem Bett. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ist jetzt egal. Und das hat sie dann sehr gerne täglich gemacht. Und ich bin da fast verzweifelt. Und mir ist schon klar, dass ich die Erziehung nicht im Griff hatte. Ja, darüber brauchen wir gar nicht reden. Ich habe dieses kleine Bündel, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Drachenzähmen leicht gemacht. Ich gucke den Film aktuell fast zweimal die Woche, weil meine Tochter den so liebt. Nachtschatten, ohne Zahn. Meine Stella war wie ohne Zahn. Und wenn ich diesen Film gucke, das erste Mal, als ich den Film gesehen habe, habe ich richtig geheult. Und das war eins zu eins wie mein Hund. So. Als hätte ich nicht genug mit diesem einen Hund, habe ich mir dann noch zwei französische Bulldoggen angelacht, weil die in irgendeinem Missstand gelebt haben. Die waren krank und ich so, oh nein. Und der Hund so, oh doch. Dann habe ich den mit nach Hause genommen. Ich weiß nicht, ich habe zu Hause angerufen und gesagt, Schatz, ich habe wieder einen Hund. Dann hat er gesagt, du hast sie nicht alle. Und dann hat er gefragt, wie sieht er denn aus? Das war dann der dritte. Ich sage, schwarz-weiß, cool, kannst du mitbringen. Ja, hat mal drei Hunde. Aber diese drei Hunde... Jetzt bin ich von Natur aus ein sehr, sehr mütterlicher Organismus. Und diese drei Hunde waren natürlich meine Babys. Und ich habe die wahnsinnig gerne gehabt. Und ich habe mein ganzes Leben um die Hunde herum geplant. Bin morgens um 5:30 aufgestanden, ist erstmal mit den Hunden alles gemacht. Dann bin ich zur Arbeit, 7:20 die erste Lektion. Wenn ich eine Zwischenstunde hatte, bin ich nach Hause gefahren. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Wohnung ganz nah an der Schule dran ist. Schnell nach Hause, die Hunde versorgt. Mittags nach Hause, die Hunde versorgt. Nach der Schule nach Hause, die Hunde versorgt. Und wo dann die Tanzerei dazu kam, wo es dann richtig Aufwand, ne? Leute organisieren, die das mit den Hunden gehandelt hatten, wenn wir eine Show hatten, wenn wir auswärts waren oder wenn wir im Ausland waren für Shows oder so. Und ohne, dass ich gecheckt habe, was ich mir da angelacht habe, war ich komplett Gefangene meiner selbst. Ich habe mich einmal, ich würde jetzt eigentlich gerne sagen, ich habe mich komplett an den Eiern gehabt, aber es ist leider so. Ich habe das aber nicht gecheckt. Und es ist, wenn du in so ein Gefilde rein, wenn du so in so ein Labyrinth, in so ein Gefängnis eintrittst, dir ist gar nicht bewusst, dass du da reinläufst. Ja, und mit jedem Schritt, weil der ist ja niedlich verpackt. Oh, die Hunde süß. Oh, mein Baby, hier einer und hier einer. So nachts geschlafen, weißt du? Kannst du gar nicht mehr schlafen. Aber die Hunde sind so süß. Und dieses Gefängnis fängt irgendwann dir an, Schmerzen zu bereiten, dich krank zu machen. Und je mehr ich mein Leben gefüllt habe mit Dingen, desto leerer wurde ich. Und der Körper hat dann auch irgendwann angefangen, sich zu sträuben. Ich habe dann lustigerweise am 10.10.2010, werde ich nie vergessen, habe ich einen Trainingsunfall gehabt. Bin einmal aus einer Akrobatik heraus aufs Steißbein gefallen und meine Wirbelsäule hat sich einmal durchgerattert und dann habe ich hier oben so mit Bandscheibe und so, es war richtig doof. Und für mich war meine Bühnenkarriere an der Stelle zu Ende. Und es war nicht nur meine Bühne zu Ende, sondern auch meine Tanzgruppe. Ich konnte auch nicht mehr in der Tanzgruppe sein. Und wenn die alle Shows hatten und übers Wochenende weggeflogen sind, konnte ich natürlich nicht mehr mit, weil ich war ja nicht mehr Teil der Gruppe. Klar hätte ich privat mitgehen können, aber dazu ist dann der Aufwand auch irgendwann zu groß, auch der finanzielle Aufwand. Und so saß ich da also, mit Schmerzen, bewegungsunfähig zu Hause. Ich habe angefangen, die Leere mit Nutella zu füllen, geraucht wie ein Schlot, richtig schlimm. Und dann kam die Gastritis und das Knie hat nicht mehr mitgemacht. Und dann die Ärzte und sie müssen so und das ist alles psychosomatisch. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal von einem Arzt gehört hast, wenn es dir so richtig schlecht geht und der Arzt sagt, wissen Sie, das ist alles psychosomatisch. Dann könntest du dem direkt eine reinlangen, weil das hilft dir nun mal nicht. Und es hilft dir, wenn du als Mensch wach bist, wenn du nicht im Autopiloten bist, dann checkst du, danke fürs Zeichen, yo Mann, du hast voll recht, jetzt ab nach Hause und jetzt muss ich meine Sachen anpacken. Wenn du aber im Autopiloten bist, dann kannst du es nicht verstehen und du willst es auch nicht verstehen. Ja, und das ist meine Grundvoraussetzung gewesen. Mit diesem Gefühl bin ich dann zum ersten Mal an einem Freitag nach Berlin gereist. Und zwar, weil meine beste Freundin, eigentlich war sie nicht meine beste Freundin, sie war meine Salsa-Trainerin. Und sie ist irgendwann auch aus ihrem Leben ausgebrochen und ist nach Berlin ausgewandert. Und lustig war, auch wenn wir uns überhaupt nicht so gut verstanden haben am Anfang, wo sie nach Berlin gegangen ist, je weiter die Distanz zwischen uns war, desto näher sind wir gekommen. Wir haben dann ewig telefoniert und so. Und sie hat sich auch in Berlin verliebt und richtig schön verliebt, wie man sich das so wünscht für eine Freundin. Und dann am Freitagabend 8:30 ruft sie mich an. Mega geweint, Riesendrama, Trennung. Und ich war gerade so mit einem Glas Rotwein, habe ich meine Bügelwäsche verräumt. Was macht man sonst Freitagabend, wenn man 300, die so quer im Zimmer gelegen haben? Und dann sagt sie am Telefon, es wäre so schön, wenn du jetzt hier wärst. Und ich denke mir so, ja, warum eigentlich nicht? Dann habe ich 2 T-Shirts in die Tasche geschmissen und eine halbe Stunde später war ich unterwegs von Zürich nach Berlin. Freitagnacht bin dann irgendwo morgens um 5 zum ersten Mal am Brandenburger Tor vorbeigefahren. Das erste Mal Brandenburger Tor, du siehst das ja normalerweise nur im Fernsehen. Da sieht es immer größer aus, wie ein echt so, oh, krass. Und ich fahre da vorbei und ich habe mich so, so groß gefühlt. Diese Spontanität zu haben, nach Berlin zu fahren, so, was machen wir heute Abend? Was machst du so? Ich fahre jetzt nach Berlin. Das war krass. Diese Spontanität, die hat sich so krass angefühlt. Und was auch mega toll war, war dieses von meinem Zuhause wegfahren, 10 Stunden lang in einem Stück mit Musik im Ohr. Distanz schaffen zwischen dem Ort, wo du strugglest, und zwischen irgendwo. Und diese Distanz und vor allem auch dieses Fahren, dieser Prozess von Wegfahren, der hat ganz viel aufgemacht, ganz viele Türen aufgemacht. Und dann, wie gesagt, so das erste Mal diese Stadtgrenzen zu passieren, das erste Mal den Fernsehturm sehen. Ich habe danach immer gesagt, mein Freund, der Fernsehturm, weil meine Freundin direkt in der Nähe da gewohnt hat. Da habe ich sie 24 Stunden getröstet und am Sonntagmittag um 11 bin ich wieder nach Hause gefahren. Da war ich erstmal richtig K.O. Das ist echt ein Martyrium, der Weg hin und her. Ja, und nach diesem Wochenende ging es weiter mit dem Autopiloten. Geplänkel, Sommerurlaub, 5 Wochen Sommerurlaub gehabt als Lehrerin. Freitag, letzter Schultag, du musst dir das mal reinziehen, das sind auch so abgefahrene Sachen, die dann passieren. Freitag, letzter Schultag, wir haben so eine Schulveranstaltung gehabt, so eine Sportveranstaltung. Und bevor ich morgens zur Schule gehe, höre ich, wie Momo in der Küche total brüllt wie aus Leibeskräften und mit gebuckeltem Rücken völlig paralysiert dasteht. Und ich denke mir so, ach du heilige Scheiße, was ist denn jetzt los? Bandscheibenvorfall, ganz schwerer Bandscheibenvorfall gehabt, mein Baby. Und zwar so schwer, dass wir es erst alternativ mit Cortison versucht haben, 2 Wochen. Aber wir durften uns 2 Wochen nicht bewegen. Also ich lag mit ihr die ersten 2 Urlaubswochen, wo ich eigentlich in Urlaub gehen wollte, lagen wir nur auf dem Sofa. Und nach diesen 2 Wochen musste sie operiert werden und musste danach nochmal 3 Wochen liegen, damit die OP-Narbe verheilt und der Bandscheibenvorfall verheilt. Also habe ich 5 Wochen am Stück auf dem Sofa gelegen, im schönsten Sommer, damit mein Hund gesund wird. Und das ist so lustig. Und manchmal, also ist nicht lustig, aber manchmal fragt man sich, was passiert eigentlich im Außen, ne, im Außen wie im Innen? Das sind so viele Zeichen, so viele Wendungen, wo man sich schon auch mal überlegen kann, was passiert da gerade? Und es passiert eigentlich für mich. Da ist etwas, was eine Geschichte erzählt für mich. Und ja, als dann die Schule wieder losging, war sie dann wieder gesund. Ich war dann so fertig mit den Nerven, war dann wirklich, ging dann bei mir gar nichts mehr. Und dann bin ich im Oktober im Herbsturlaub 8 Tage nach Berlin in Urlaub gefahren, habe meine Freundin besucht. Ja, und ich glaube, ich habe in den 8 Tagen so viel Party gemacht wie andere in 5 Jahren. Eigentlich nur Party gemacht. Aber ich habe ja nie Party gemacht. Ich habe meine letzte mündliche Prüfung an der Uni am Freitag gehabt und ich habe Montagmorgen direkt als Klassenlehrerin angefangen. Ich bin nie Backpack unterwegs gewesen, ich habe nie die Welt gesehen. Und ich habe nie gefeiert. So. Und dann in Berlin war dann so dieses Gefühl von, oh, ich habe Nachholbedarf. Und ich hatte unheimlich viel Nachholbedarf. Aber das war großartig, das war mega schön. Und ja, dann in diesen 8 Tagen war dieser besagte Moment vor diesem Schaufenster, wo ich mich selber erkennen konnte. Und ich habe am Freitag von Bildern gesprochen. Ich habe am Freitag erzählt, dass ich auf einmal ganz klare Bilder bekommen habe von mir, wie mein Leben aussieht. Ich habe mich gesehen, wie ich am Hackeschen Markt Maiglöckchen kaufe und die nach Hause trage und auf meinen Berliner Küchentisch stelle. Ich habe mich gesehen, wie ich mit einem neuen Freundeskreis im Haus am See Moskau Mule trinke. Wie ich tanze, lache, Freude habe, genieße, mich verliebe, mich ins Leben verliebe, mich selber wieder toll finde. Ich habe gesehen, wie ich einen neuen Job habe, wie ich mich ausprobiere, wie ich kreativ bin, wie ich herausfinde, was ich leisten kann, wenn ich ich bin. Was habe ich für Talente? Wer bin ich eigentlich wirklich? Und diese Erkennung, dass ich nur eine Rolle gespielt habe, das war so krass, das war so bahnbrechend. Ich war nur eine Rolle und habe mich damit einfach selbst irgendwo weggesperrt. Was passiert jetzt also, wenn wir die Rolle wegnehmen? Das ist wie so, ich weiß nicht, kennst du das noch? Wenn, als Kind haben wir so Papiermännchen bekommen aus Karton und dann gab es so Faltkleider, die man denen anziehen konnte. Ich nehme einfach mal meine Rolle ab. Und da steht mein kleines, nacktes Männchen und ich darf selber überlegen, wie ich mich neu anziehen möchte, wer ich neu sein möchte. Und auf dieser Raststätte habe ich nur noch diese Vision gefühlt. Gar nicht mehr, ich war die Vision. Ja? Es ist gar nicht, dass ich eine Vision hatte oder dass ich sie gesehen oder gefühlt habe, sondern ich war die Vision. Und dieses Gefühl war so bahnbrechend, so unfassbar, über alle Maßen großartig, dass es größer war als die Angst, dass es größer war als das Problem, größer war als meine limitierenden Gedanken. Und das war plötzlich wie so eine Medizin. Und diese Medizin, dieses heilende Gefühl von, es ist jetzt alles möglich, ist tiefer gegangen als da, wo die Angst gesessen hat. Weißt du, das ist wie so ein, du hast zwei Räume, der eine ist schwarz, so richtig pitch black und der andere ist gleißend hell. Wenn du die Tür dazwischen aufmachst, dann fließt das Licht direkt in die Dunkelheit und nicht umgekehrt. Und so ist das mit einer starken Vision, mit einem starken Gefühl, diese Vision von meinem Glückskörper. Wie sieht eigentlich mein Glückskörper aus? Was hat der für eine Frequenz? Wie leuchtet der? Was hat der für Farben? Wenn dieses Gefühl größer, stärker, intensiver gemacht wird, dann fließt es immer dahin, wo es dunkel ist in dir. Immer. Und wenn du mich jetzt genau fragen würdest, was ist da eigentlich wirklich passiert, dass ich den Mut gefunden habe, die Kündigung einzureichen. Ich habe ja nicht den Mut gegen Sicherheit eingetauscht. Ich habe ja nicht die Option gehabt, wenn du jetzt kündigst, und darauf warten viele Menschen, wenn du jetzt kündigst, dann kriegst du das und das. Ich bin komplett in Vorleistung gegangen. Flügel auf, losgeflogen. Ja? Fliegend lernt man fliegen. Du lernst nicht fliegen, wenn du nicht fliegst. Du kannst dich in Theorie vorbereiten ohne Ende. Es hilft dir aber nicht beim Fliegen. Denn sonst bist du nur ein theoretischer Pilot und kein echter Pilot. Echter Pilot ist derjenige, der die Flügel aufmacht und losgeht. Und wenn du mich gefragt hättest, was ist da eigentlich wirklich genau passiert, wenn du nicht in Worte fassen müsste, dann bin ich in Begeisterung aufgegangen. Ich bin in Begeisterung aufgegangen für das, was ich gesehen habe in der Zukunft. Wie ich mich gesehen habe. Heute würde man wahrscheinlich dazu sagen, dass ich das manifestiert habe. Ich habe damals diesen Begriff aber nicht gekannt. Ich habe es einfach gemacht. Und das ist ganz witzig, denn es ist schön, wenn wir für alles ein Wort haben. Aber das hilft uns nicht, ins Gefühl zu kommen. Wir müssen für die Dinge ein Gefühl entwickeln, damit wir es leben können. Und in Begeisterung aufzugehen, ist ein anderes Gefühl, als dieses Wort zu manifestieren. Deswegen mag ich eigentlich in Begeisterung aufgehen, glaube ich, irgendwie mehr. Warum haben so viele Menschen dieses Unglück sichtbar vor sich, auf dem Teller? sichtbar und kommen nicht draus hinaus. Die komfortabelste Komfortzone hält uns davon ab, in einen Neustart zu gehen. Und eine komfortable Komfortzone muss nicht immer bedeuten, dass es gemütlich ist, Netflix auf dem Sofa. Eine Komfortzone ist auch Angst. Angst ist eine Komfortzone. Immer dann, wenn das, was vor mir liegt, unsicherer ist als das, wo ich gerade drin stecke, bin ich in der Komfortzone, auch wenn die Komfortzone richtig scheiße schmerzhaft ist. Und da sind wir wieder bei dieser Idee von dem Licht. In dem Moment, wo ich in dieser Komfortzone stecke, ist da dunkel. Dann ist das, was vor mir liegt, muss heller sein. Es hat heller zu sein, damit es hineinfließen kann. Wie hell das wird, das hast du in den Händen. Das ist etwas, was wir ganz alleine machen. Und das ist meines Erachtens nach lernbar. Ich kann lernen, wie ich meine Vision male. Ich kann lernen, wie ich mein Leben umplanen möchte, wie ich an mich herankommen kann. Das läuft alles über den Tisch der Persönlichkeitsentwicklung. Wir denken immer, wir müssen noch eine Ausbildung und noch ein Zertifikat und noch ein Ticket. Nein, was wir wirklich tun sollten, ist mit uns in Berührung zu kommen, mit uns im Austausch zu sein. Ich würde jetzt fast gerne sagen, mit uns anfangen zu arbeiten. Doch, ich sage das gerade, mit uns zu arbeiten. Wir können im Außen so viel arbeiten, wie wir wollen und Business machen und sechsstellig im Monat verdienen, wie wir wollen. Dieses Ding in uns drin muss mitkommen können. Es muss seinen Weg mit in diese Gefilde finden. Und bevor wir diesen Weg antreten, macht es schon mal Sinn, sich erstmal die eigene Reise in sich hinein anzugucken. Wer bin ich eigentlich? Und warum denke ich so, wie ich denke? Warum glaube ich immer noch heute? Ja, und damit möchte ich gleich auch mal den Zahn ziehen. Nichts ist final. Kein Gefühl ist dauerhaft und stabil. Das Leben ist immer ein Wellengang, rauf und runter. Und auch wenn ich nach so vielen Jahren ein sehr erfolgreiches Leben führe und gelebt habe und immer noch lebe, auch ich habe noch mega die Prozesse. Und auch ich sitze manchmal hier in meinem Superpalast hier und denke mir, oh, ich habe nicht genug, es reicht nicht. Und ja, auch ich habe Muffensausen manchmal. Weil das Teil des Lebens ist. Es ist Teil vom Prozess. Einschlafen, aufwachen, einschlafen, aufwachen. Das ist ganz normal. Für mich ist Glück erlernbar. Und wenn wir unglücklich sind, dann gibt es ganz viele Wege und Optionen, dich selber dahin zu führen, dass du Glück erlernen kannst. Das ist nichts, worauf ich warten muss. Ich muss nicht auf dem Sofa sitzen und auf eine erleuchtende, göttliche Eingebung warten. Ja, die kommt auch, die gibt's auch. Eine wundervolle Erfahrung. Aber es ist auch diese Einladung da, etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Eat, Pray and Love. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Abgesehen davon, dass da Ruhm drin ist. Und ich bin ja ein mega Ruhm-Fan. Ich finde den Film wundervoll, weil er einfach so viele Dinge in kurzer Zeit auf den Punkt bringt. Und sie kommt gerade in Ruhm an und sie steht auf der Engelsburg bei Sonnenuntergang. Und dann erzählt sie diese Geschichte von diesem Mann, der zu einer Statue betet. Und er sagt, hilf mir doch bitte, dass ich in der Lotterie gewinnen kann. Und irgendwann wird die Statue lebendig und sagt, kauf dir doch ein Los. Und es bringt es so wundervoll auf den Punkt, was unsere Aufgabe ist. Natürlich dürfen wir an Gott glauben. Und ich glaube auch daran, dass zwischen Himmel und Erde so viel mehr ist, als wir wahrscheinlich mit unserem menschlichen Dasein wirklich erfahren können. Aber unsere Aufgabe, die wir als Mensch bekommen haben in dieser Erfahrung, die wir hier machen, ist nun mal eben, dass wir ins Tun kommen. Und natürlich können wir auf dem Sofa sitzen und nichts tun und uns selbst bemitleiden und in diese Opferrolle eintauchen. Ich kann Opferrolle super gut. Ich bin Meisterin in Opferrolle. Kann ich dir sagen, ich könnte dir Bücher schreiben über meine Opferrolle. Ich bin so eine Arme, das passiert alles immer nur mir. Und warum ist das und warum ist dies und warum ist jenes? Aber ich kann die Dinge auch umformulieren. Anstatt zum Beispiel zu fragen, warum immer ich, könnte ich auch mal fragen, warum nicht ich? Warum darf ich nicht glücklich sein? Ich kann doch auch was Tolles erleben. Ich darf doch auch mal. So, also Opferrolle ist immer auch irgendwie selbst geschaffen. Das muss man leider sagen. Und unser Gehirn hat das irgendwo mal verankert. Hat irgendwo mal verstanden, oh, das ist jetzt nicht so nett. Und jetzt bin ich die Arme in diesem ganzen Konstrukt. Haben wir zum Beispiel am Freitag drüber gesprochen. Als kleines Mädchen, die da gestanden hat und verstanden hat, dass sie ihren Eltern helfen konnte, damit sie sich nicht scheiden lassen. Und dann trotzdem kam die Scheidung. Ja, natürlich habe ich gelernt, dass ich versagt habe. Natürlich habe ich auf irgendeine Art und Weise mir wahrscheinlich eingeredet, dass ich deswegen es nicht verdient habe, ein tolles Leben zu leben. Okay, muss es jetzt dabei bleiben für den Rest meines Lebens? Nein, muss es nicht. Und an der Stelle können wir anfangen, uns selber zu begleiten. Ja, wir können uns natürlich im Außen Hilfe holen und Menschen finden, eine Community schaffen, wo man sich gegenseitig stützt und trägt. Das verhindert aber nie, oder wie soll ich das sagen, das erspart dir nie den Gang nach innen. Wir sind uns selber die liebevollsten und besten Lebenspartner. Und das ist die Beziehung, an der wir arbeiten. Und dann haben wir die Chance, diese Verbindungen hier oben aufzubrechen, durchzubrechen und sie neu zu schaffen. Und neue Verbindungen erlauben dir irgendwann auch die Freiheit. Und in diesem Moment auf der Raststätte, dieses Freiheitsgefühl zu bekommen, hat mir die Kraft gegeben, es einfach zu machen. Und dann bin ich nach Hause gefahren. Ja, und man könnte sich jetzt wahrscheinlich vorstellen, dass ich, so wie ich als Mensch bin, wie eine Verrückte ums Auto getanzt habe auf dieser Raststätte, irgendwie mit laut Mucke aufgedreht, aber das habe ich alles nicht gemacht. Ich bin komplett in die Stille gekommen. Ich habe mich wie so in so einem Kokon in mich eingeigelt, weil ich dieses Gefühl wie so ein Baby hüten und pflegen wollte. Das war so ein Schatz, den ich entdeckt hatte. Denn ich habe noch nie so viel Glück empfunden, noch nie so viel Macht über mich selber, auch wenn Macht immer so negativ dargestellt wird. Aber ich hatte zum ersten Mal das Gefühl, ich habe Zugang zu mir so. Ich kann mich ansteuern, ich habe mich im Griff. Ich habe das Gefühl gehabt, es ist wie so ein Pferd, was irgendwie wie so geisteskrank durch den Wald rennt und ich da mit oben drauf und überall boom, boom, Äste im Gesicht habe, dass ich in der Lage war, liebevoll die Zügel aufzunehmen und dieses Pferd liebevoll in Schritt zu bekommen. Und dass dieses Pferd, was Vertrauen in mich hat, dass ich es jetzt durch diesen Wald manövriere. Und ich hatte kein Bedürfnis, mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Ich habe das Einzige, was ich gesagt habe, ist, wir gehen nach Berlin zu den drei Hunden, die geschlafen haben. Ich habe niemanden angerufen, ich habe niemandem Bescheid gegeben. Und dann bin ich einfach nach Hause gefahren. Mit voll Karacho über deutsche Autobahnen, und wenn du in der Schweiz über den Zoll fährst, ist erstmal so, erstmal Geschwindigkeitsbeschränkung. Und es war ganz schön, wieder in diesen anderen Puls zu kommen, weil die Schweiz ist irgendwie viel langsamer als Berlin. Ich habe meinen Koffer ausgepackt, mir habe alles gemacht wie immer. Nur, dass einfach alles anders war. Es war auf einmal alles anders, obwohl alles gleich war. Und das nur, weil ich in mir drin einen Schalter gedreht habe. Und dann bin ich Montagmorgen wieder früh auf, habe die Hunde versorgt, bin dann in die Schule gekommen. Da kam schon die Schulleiter auf mich zu. Die waren so, kannst du doch nicht machen. Wir haben zu wenig Leute, wir brauchen dich. Und ich habe dann irgendwas gefaselt von wegen Selbstverwirklichung und ich muss mich finden und so. Und die waren dann so, brauchst du einen Therapeuten oder so? Und ich wusste einfach, die Kündigung ist jetzt abgegeben. Der Drops ist gelutscht. Und es gab für mich vom Moment an kein Zurück mehr. Und dann bin ich hoch in mein Schulzimmer. So 7.20 Uhr fängt mein Französischunterricht an. Da redet man erstmal so über die Urlaub, wie ist das gewesen, was habt ihr Schönes gemacht und so. Und dann habe ich denen eine Aufgabe verteilt und habe aus meiner Tasche einen 5-Euro-Schein rausgezogen und da habe ich das Datum draufgeschrieben. Freitag, der 13.07.2012. Das war der Tag, an dem das Schuljahr zu Ende ging und ich nach Berlin auswandern wollte. Denn für mich war klar, dass ich einfach, egal was passiert, ich ziehe nach Berlin. Wohlverstanden, ich kannte die Stadt genau 9 Tage oder 10 Tage lang. Aber das war einfach, es war so klar, dass es mich nach Berlin zieht. Und dann habe ich dieses kleine Pflänzchen einfach wachsen lassen. Denn es gab noch keine Blume, ohne dass da irgendwann mal ein Samen war. Und der Same, der ist nicht, der könnte auch einfach jetzt hier auf dem Tisch liegen und es würde nichts passieren. Du musst hier einen ordentlichen Boden suchen, da musst du den da reinpflanzen, da musst du ein bisschen Botanik betreiben. Bisschen Licht, bisschen Wasser, ein bisschen Liebe. Und irgendwann wächst dein Pflänzchen. Und es wächst erstmal in die Tiefe und es schlägt Wurzeln und es wird stark. Und irgendwann, wenn es soweit ist, dass die Wurzeln kraftvoll genug sind, das erste Blatt zu halten, dann erst wird es rauswachsen. Und ich habe erstmal meine Wurzeln wachsen lassen. Erstmal meine Entscheidung sacken lassen. Mir dabei vertraut, dass diese Entscheidung, die ich getroffen habe, Bestand hat. Ich wollte mich auf mich verlassen. Denn das ist wichtig, wenn wir neu anfangen. Wir alle suchen Freiheit, ne? Freiheit, dieses Riesengeschäft mit der Freiheit. Und wenn ich will frei sein und ich will, dann suchen wir die Freiheit auf anderen Kontinenten und in anderen Jobs und in Wohnungen und Beziehungen und Freundschaften und in allen möglichen Dingen, wo ich da so Freiheit suchen kann. Ich glaube daran, dass Freiheit dort entsteht, wo wir uns frei machen von Limitierungen. Freiheit ist da, wo ich an die Möglichkeiten denke und nicht an die Einschränkungen. Und das findet nicht im Außen statt, das findet immer in uns drin statt. Und wenn ich mich mal frei mache von diesen Limitierungen, Katja, du kannst doch jetzt nicht. Aber Katja, das geht doch jetzt nicht. Was denken denn die Leute davon? Und wie mache ich das mit der Wohnung? Und ich sage, du hast 3 Hunde, das geht ja gar nicht. Wenn ich mich frei mache von all diesen Gedanken, dann kann ich frei sein. Wir haben vorher über diese Neuroplastizität gesprochen, wenn wir diese neuronalen Verbindungen verändern. Auch das ist wichtig zu verstehen, dass diese Limitierungen einfach wie so ein selbstgebildetes Fort Knox sind, was wir erlernt haben. Das können wir aber Stein für Stein wieder wegmachen. Und auch da sind wir wieder im Thema meines Lebens. Ich finde es manchmal witzig, dass ich Lehrerin geworden bin und jetzt immer noch lehre, auf eine ganz andere Art und Weise, aber immer noch in dieser lehrenden Position bin. Und diese Idee zu haben, Freiheit zu schaffen in meinem Leben, muss von innen heraus nach außen wachsen. Wenn ich umgekehrt bin, ich habe viele Leute gesehen, die ausgewandert sind. Wir werden jetzt frei. Wir machen jetzt frei. Ich kündige jetzt, dann wandern wir aus, dann machen wir was ganz Neues. Und auf einmal kommen all die Themen schön brav hinterhergedackelt. Die klopfen dann so in Teneriffa an der Tür und sagen so, hallo, wir sind dann jetzt da. Wir würden dann jetzt wieder gerne dir dein Leben ruinieren. Genau so läuft das nämlich. Und in dieser Zeit bis zum Sommer und in diesen stillen, inneren Wanderungen, die ich betrieben habe, habe ich dafür gesorgt, dass dieser Rattenschwanz, der da vorhanden ist, nicht vollends mit nach Berlin kommt. Was mir nur bedingt gelungen ist, kann ich gleich sagen. Aber ich habe es versucht. Ich habe es wohlwollend versucht. Und ich habe mich bemüht, dieses Leben, wie ich es gelebt habe, in Liebe abzuschließen. Und wie ich das gemacht habe, jetzt kommt wieder der Satz, wie ich das gemacht habe, erzähle ich nächste Woche, wenn es wieder heißt, Tutzig und Fabelhaft. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit einer weiteren Folge von 40 und Fabelhaft. Es ist so schön, dass du vorbeigehört hast. Und ich hoffe, dass du natürlich für dich eine Portion Inspiration mitnimmst und somit durch den Alltag spazierst und dich dabei liebevoll begleitest. Vergiss nicht, mich zu abonnieren, damit du keine Folge verpasst. Teile diesen Podcast gerne mit deinen Freunden und deinem Umfeld und wenn du eine Bewertung dalässt und ein Feedback, freue ich mich umso mehr. Wenn du auch ein Wunschthema hast oder Fragen, dann bitte komm auf mich zu. Du bist herzlich willkommen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe von mir für dich bei 40 und Fabelhaft.